Hey, schön, dass du da bist. Kennst du das? Die Liste der Spiele, die man eigentlich unbedingt noch zocken will, wird immer länger. Und bei all den Ankündigungen verliert man im Alltag einfach viel zu schnell den Überblick. Man will ja schließlich seine wertvolle Freizeit optimal nutzen. Genau darum machen wir dir das Gamerleben auf gamefeature.de jetzt ein ganzes Stück leichter. Melde dich einfach kostenlos an und stell dir mit wenigen Klicks deine ganz persönliche Release-Liste zusammen. Egal ob Blockbuster oder heißer Indie-Titel. Du hast die Spiele, die dich wirklich interessieren, immer perfekt auf dem Schirm. Übersichtlich und ohne langes Suchen. Und das Beste? Deine Stimme zählt. Mit deinen Favoriten votest du direkt für unsere Most Wanted Charts und zeigst der Community, welche Titel die echten Highlights des Jahres werden. Hol dir die Vorfreude und die perfekte Übersicht zurück. Jetzt kostenlos registrieren auf gamefeature.de. Und nun wünschen wir dir viel Spaß mit der neuen Episode von Gamefeature.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echt Jetzt. In Folge 6 erwartet euch mal wieder was ganz Neues. Ich habe euch ja in der ersten Folge erzählt, dass ich ganz gerne auch mal ein paar Sachen umstrukturieren will oder ganz einfach neu ausprobieren will. Folge 6 ist jetzt genau so ein Neu-Ausprobieren. Denn erstmalig reden wir nicht über ein Anime, sondern über einen Manga. Genauer gesagt reden wir über Rising X Raiden vom Panini Verlag. Aber inwiefern wird es jetzt anders als sonst? Ich darf euch im Folgenden die ersten drei Bände vorstellen und habe mich jedes Mal, nachdem ich ein Band durch hatte, direkt ans Mikro gesetzt und habe eben direkt meine Gedanken und was auch immer, was mir halt aufgefallen ist, zum entsprechenden Band aufgenommen. Ich habe also so eine Art Lesetagebuch geführt, das ich euch jetzt einfach mal peu à peu vorstellen will. Aber ohne groß rumzuschnacken, fangen wir doch einfach an. Manga haben ja gar kein Intro. Dann sagen wir doch einfach Beitrag ab. Hallo, erstes Lesetagebuch. Wie wahrscheinlich eben schon erwähnt, reden wir über Rising X Raiden. Ich habe gerade das erste Volume fertig, beziehungsweise den ersten Band. Und würde sagen, ich erzähle euch einfach ein bisschen, was ich jetzt so gesehen habe, was ich erlebt habe und so weiter. Vielleicht erstmal zu den Machern davon. Also tatsächlich beruht das, so wie es hier hinten drin steht, auf einem Roman von Yuichi Hatsumi. Gezeichnet hat das Ganze Renji Fukuhara, der tatsächlich auch hiermit sein Erstlingswerk so gesehen gemacht hat. Und das Character Design hat Pulp Piroshi übernommen. Und tatsächlich sieht das Character Design per se schon mal ganz gut aus. Ist natürlich immer schwer zu sagen, es ist immer ein bisschen typspezifisch, finde ich. Also, was ein bisschen Manga-typisch ist natürlich, sind diese extremen Oberweiten bei Frauen. Also, was man davon halten soll, das kann jeder für sich selbst entscheiden, aber es ist halt irgendwie so ein Stilmittel. Wobei das hier mehr als nur ein Stilmittel ist, weil ich finde, der ganze Manga ist so ein bisschen edgy. Also, er hat sehr, sehr viele Momente, wo der einfach ein bisschen ins Perverse geht, sage ich mal. Aber vielleicht erstmal zur Story. Worum geht's? Es geht um eine Welt, in der es seit 50 Jahren sogenannte Stranger gibt. Und Stranger, das sind Leute mit besonderen Fähigkeiten. Das kann dabei alles Mögliche sein. Man kann Leute heilen, Feuer beschwören oder Wasser gefrieren lassen oder was auch immer. Also ihr könnt euch da alles vorstellen. Im Prinzip das, was wir immer unter Magie kennen, das können die und die werden dann eben Stranger genannt. Und diese Stranger haben dabei oder werden dabei in zwei Klassen, sage ich mal, aufgeteilt. Es gibt einmal die Stranger, die für die Regierung arbeiten, offizielle Stranger, sage ich mal. Und es gibt Outlaws, die ihre Kräfte nutzen, um Verbrechen zu verüben. Dabei ist die Aufklärungsrate solcher Verbrechen relativ gering, weswegen die Aufgabe der Regierung Stranger, sage ich mal, ist, eben diese Outlaws zu fangen und die Verbrechen aufzuklären. Und wir betrachten dabei die Geschichte von Takara Shimonone. Doch, war richtig. Schüler, Oberschule, so wie ich das verstanden habe. Und er ist ganz zu Beginn wirklich noch kein Stranger, aber er merkt halt so, ey, ich werde jetzt einer. Und ja, da gibt es eine ganz witzige Szene, da steht er da und dann sieht er halt auf seinem Handy so, ey, hier war wieder ein Überfall, da haben die Outlaws wieder zugeschlagen. Und er so, nein, das lasse ich nicht zu. Und dann steht er da, die Haare gehen so hoch, er legt die Handballen aufeinander, es kommt Licht dazwischen und es sieht halt original aus wie, als würde der das Kamehameha machen. Und das Witzige dabei ist, und das passiert an ganz vielen Stellen, beziehungsweise an zwei in hier diesem Band, ich habe tatsächlich die anderen nicht gelesen, weil wie gesagt, ich setze mich jetzt immer direkt daran, an zwei Stellen in diesem ersten Band, wo so ein kleiner Meta-Kommentar ist. Also hier steht dann halt in der Ecke, das kennt man, nee, jetzt habe ich mich verlesen. Hier steht, kennt man das irgendwoher? Und du weißt halt sofort, so dass einfach Son Goku und das Kamehameha gemeint ist. Und es sieht einfach genauso aus und es ist schön. Das sind echt die kleinen Fanservices. Macht sehr, sehr viel Spaß. Das ist toll. Woanders ist dann nochmal, gut, das ist nicht so direkt. Das habe ich jetzt einfach so interpretiert. Da gibt's noch so eine Szene, da steht der stolze Gelmaster und es sieht so ein bisschen aus wie die Spider-Man-Pose, finde ich. Das habe ich jetzt so ein bisschen als Referenz noch gesehen. Und es gibt eine Szene, wo sie so ein bisschen auch wieder diese Wand eintreten zwischen Leser und Geschichte, wo ein kleiner Flashback kommt und dann ist ein anderer Charakter dabei, den ich als relativ unwichtig momentan empfinde, der vielleicht nur so ein kleiner Sidekick ist, deswegen ist der Name auch jetzt erstmal ein bisschen irrelevant. Wenn er noch Bedeutung bekommt, dann sage ich euch den noch in einem der nächsten Tagebücher. Also gleich irgendwann. Auf jeden Fall kommt dieser Flashback und dann sagt die Person, ah, wie könnt ihr mich ignorieren? Und dieser Flashback, der ging über 12 Seiten. Das ist super witzig, weil der halt wirklich über 12 Seiten ging. Und natürlich hätte die Person rein theoretisch den Flashback gar nicht sehen können in der Geschichte, aber sie durchbrechen eben diese Wand des Lesers in der Geschichte. Und das ist schön. Das macht Spaß, sowas. Aber wie gesagt, das Ganze ist ein bisschen edgy. Also wir haben immer wieder diese Situation, dass wir diese perversen Momente haben, aber ich war, glaube ich, bei der Story stehen geblieben, sorry. Also Story von wegen Strangers und so, und unser Typ hier wird nämlich gerade Stranger und es kommt eine Frau zu ihm, die sich vorstellt als staatlich als die Leiterin der staatlich anerkannten Counter-Stranger-Forschungszentrale. Und die gute Frau heißt Aria Kurumu Eleona Welter. Sie wird einfach im Rest des Mangas immer Aria genannt. Deswegen lassen wir es auch dabei. Es ist eine Frau, sehr, sehr leicht bekleidet mal wieder, wie sollte es anders sein, die ihm im Prinzip durch so Pillen dazu verhilft, seine Ability, so nennt man die Fähigkeit eben der Stranger, freizuschalten bzw. zu erwecken. Und seine, also die von Takara ist im Prinzip einfach, und das ist ziemlich wacko, er kann weißes Gel, wie sie immer so schön sagen, verschießen aus all seinen Körperöffnungen, all seinen Körperbereichen. Das Eklige daran ist einfach, dass dieses Gel, wie sie es so schön nennen, einfach 1:1 dargestellt wird wie Sperma und er, boah, das fällt mir gerade richtig schwer zu sagen, aber er bespritzt auch teilweise einfach die Frauen aus diesem Manga und es sieht halt, ach, ihr könnt euch vorstellen, wie es aussieht. Ja. Und so kommen halt sehr, sehr viele schräge Situationen und alle sagen so, deine Fähigkeit ist so eklig, und dann sagt er, nein, rede nicht über meine Fähigkeit. Das ist erquickend. Ja, und so, dieser erste Band ist halt tatsächlich einfach der Band, in dem wir die Charaktere kennenlernen. Es kommt auch am Anfang zu so einem Testkampf, wie sie es so schön sagen, wobei das nicht wirklich ein Kampf ist in dem Sinne, weil, naja, beide Kontrahenten nicht wirklich Fähigkeiten haben, die für einen Kampf da sind, weil er, wie gesagt, verschießt nur dieses spermaartige Zeug und seine Kontrahentin, das ist Yowabi Homoru Okoshi. Boah, dieser Nachname ist schrecklich, sorry. Aber wir nennen sie auch hier der Einfachheit halber einfach Yowabi. Und Yowabi hat einfach die Fähigkeit des Feuers, aber das Feuer ist noch nicht so stark, denn alles, was rauskommt, ist eine kleine Flamme aus ihrem Finger. Also noch nicht so stark. Die Stranger, die eben staatlich sind, werden auch eingeteilt anhand ihrer Fähigkeiten in verschiedene Ränge. Das geht dann von S als der Beste bis E zum schlechtesten Rang. Kennt man auch schon mal, wenn man irgendwie so ein Japano-Spiel gespielt hat, zum Beispiel in Naruto-Spielen, da ist es auch so, dass je nachdem wie gut du das den Kampf gemacht hast, hast du halt einen S-Rang als Besten an A, B und so weiter. Und weil beide so wacko sind, haben tatsächlich beide auch ein E-Rang bekommen und sind als schlechteste Einheit angestuft. Und ja, so lernt man die, wie gesagt, ein bisschen kennen. Ich will euch natürlich nicht alles erzählen. Ihr sollt es im besten Fall natürlich auch selber lesen. Es kommen absurde Situationen zustande. Ich blätter gerade auch so ein bisschen durch und wir treffen dann auch noch später auf einen weiteren Charakter, der für die Story relevant ist. Woher man das weiß, die ist auf dem Cover. Deswegen früher oder später musste sie auftauchen. Und diese Kameradin, die kennt unser Attackera tatsächlich schon länger und die ganze gute Frau heißt Mikan Raigu, glaube ich. Hat tatsächlich die Blitzfähigkeit und wird deswegen auch Donnergöttin genannt. In dem Flashback, das ich eben erzählt habe, wovon ich eben geredet habe, wie auch immer, war es halt so, dass es auch um sie ging, um das Verhältnis zwischen den beiden, weil sie ein bisschen so der Outsider war in der Schule, er aber immer gesagt hat so, hey, wieso soll ich Angst vor ihr haben? Weil sie hatte damals schon ihre Fähigkeiten, aber damals war das halt nur so ein kleiner Elektroschocker, weswegen er sie auch immer so genannt hat. Ja, und sie taucht jetzt wieder auf und soll ihn observieren. Sie hat halt das Sonderrecht. Sonderrecht heißt einfach so viel, dass einige Stranger die Erlaubnis des Staates haben, ihre Ability frei einzusetzen, müssen dafür im Gegensatz aber auch oft gefährliche Missionen übernehmen und sowas. Ja, und sie soll ihn jetzt eben observieren. Und es kommt noch ein dritter Charakter ins Spiel, der auch noch wichtig sein wird. Das ist Kasanagi Soisen, however. Ich bin mit diesen Namen so schlecht, das ist schrecklich. Vor allem, wenn man die nicht vorher mal gehört hat, dann ist es umso schwieriger. Jedenfalls ist sie auch Stranger, allerdings des C-Rangs. Und die bilden halt zusammen, also die Flammenfrau, unser Schleim-Gel-Mensch und unsere neue C-Rang-Stranger-Frau. Die bilden zusammen ein Team. Das Experiment dahinter ist einfach, früher war das halt so, dass nur hochrangige Stranger-Outlaws gejagt haben und jetzt soll man eben ein Team aus mehreren Schwachen bilden, um zu schauen, ey, kann das auch klappen? Die Ability von Kasanagi kennen wir tatsächlich noch nicht. Das wird wahrscheinlich im nächsten Band gelüftet, aber da kommen wir dann gleich zu. Das war auf jeden Fall der erste Band und das war auch mein erstes Tagebuch dazu. Mein Hörtagebuch, wenn man so will, mein Lesetagebuch. Ja, für euch geht's jetzt wahrscheinlich direkt weiter. Für mich heißt es jetzt erstmal morgen oder die Tage den nächsten Band lesen und mich dann wieder vor euch ransetzen. Also bis gleich. Okay, das war der erste Band. Dass das hier so der erste Cast ist, in dem ich euch Manga vorstelle, dachte ich mir, stelle ich euch doch am besten auch einmal kurz vor, woher das mit den Mangas denn eigentlich kommt. Denn Mangas sind nämlich das im Prinzip, was wir als Comics kennen. Also sowas wie das lustige Taschenbuch mit Donald Duck oder Mickey Mouse. Nur eben aus Japan. Wie ihr das auch aus Filmen kennt, wie Harry Potter zum Beispiel, wo das Buch eben als Vorlage für den Film dient, ist es hier auch ganz oft so, dass die Animes oft Manga als Vorlage haben. Wie das bei Naruto zum Beispiel der Fall ist. Als der Begriff damals im 17., 18., 19. Jahrhundert populär wurde, waren es auch noch gar nicht die Geschichten, wie sie eben Rising X Raiden erzählen, sondern es waren eher so Momentaufnahmen, die die Gesellschaft und Kultur der Edo-Zeit widerspiegeln sollten. Die Edo-Zeit, das ist so eine Art Epoche, wenn man so will. Und das Ganze war dann
eine Art Karikatur. So könnt ihr euch das vielleicht vorstellen. Der erste Manga in dem Sinne, wie wir das jetzt eben kennen und kaufen können, ist die im Jahr 1902 von Rakuten Kitazawa veröffentlichte Geschichte Tagosakus und Mokubes Besichtigung von Tokio. Diese Art der Kunst stoß bei der japanischen Regierung damals sehr lange auf Widerstand, bis im Jahr 2000 eben diese Manga und Anime offiziell als eigenständige und förderungswürdige Kunstform ansahen. Ich glaube, diese ganze Abneigung kam auch daher, weil das eben damals noch ein bisschen kritischer war und noch nicht die Geschichten erzählt hat, wie wir sie eben jetzt kennen, wobei 100 Jahre auch ziemlich lang ist. Aber naja, egal. So, jetzt aber auch genug Historie. Es warten ja noch zwei weitere Bände auf uns. Weiter geht's mit Lesetagebuch Nummer 2.
So, es geht weiter mit dem Tagebuch Nummer 2. Für euch waren es jetzt irgendwie nur so ein paar Sekunden oder ein paar Minuten. Für mich waren es tatsächlich 3 Tage. Anstrengende Tage auch. Geburtstag und so gefeiert. Wir haben auch ein bisschen Kopfschmerzen und sehr, sehr Hunger. Deswegen nutze ich gerade die Zeit, die mein Essen braucht, um euch jetzt ein bisschen zu erzählen. Denn ich habe gerade den zweiten Band beendet. Und wir haben ja damit aufgehört, dass wir das Team gebildet haben und jetzt auf Outlaw-Fang gehen, wenn wir so wollen. Und genau, das machen wir auch. Die beiden Outlaws, die wir suchen, sind ein, Gorilla-artiger und ein Frosch-artiger Stranger. Und unser Team ist halt noch nicht so gut. Die Fähigkeiten sind auch eher mager, während der Gorilla zum Beispiel steigende Kampfkraft hat. Und ja, wir treffen wieder auf unsere Klassensprecherin, sie war, was war sie nochmal, sie war so der Stranger der Schule, der aufpasst, dass da alles läuft, so, irgendwie sowas war das ja. Jedenfalls auch wieder hier nur Sidekick-mäßig, nicht wirklich was gebracht, also die haben nichts gerissen, so. Und auch unser Team hat, wie gesagt, nicht wirklich was reißen können und dann taucht Elektromikan auf, wie Takara sie so schön nennt, und rettet den Tag, was Schönes. Es geht aber auch dann direkt weiter und unsere Leiterin, wenn man so will, sagt, ey, hier, schließt sich doch einfach dem Team an. Und sie sagt, nein, ich schließe mich doch niemals diesem Team an. Was will ich mit diesen Losern? Dann kommt es im Prinzip darauf hinaus, dass sie sagen, okay, wir machen einen Kampf. Wenn das Team gewinnt, dann trittst du denen bei. Wenn nicht, dann musst du die nicht mehr weiter observieren, was ja ihre eigentliche Aufgabe war. Und sie willigt natürlich ein, weil sie, ey, ich bin arroganter Arang, ich kann das halt so, die sind total die Wackos, mach ich die eben fertig, kein Ding. Und dann haben die halt ein bisschen Zeit, können sich einen Plan schmieden und es kommt halt zu diesem Kampf und sie schaffen es halt, Mikan zu überlisten. Man merkt halt die ganze Zeit so, ey, Mikan will eigentlich schon ganz gerne diesem Team beitreten, aber sie hat Angst. Man weiß nicht so genau, wovor sie Angst hat, bis es eben dazu kommt, dass wir wieder mal ein Flashback sehen. Und ich muss an der Stelle sagen, die Flashbacks gefallen mir echt sehr, sehr gut, weil man dann die Emotionen und die Verbindungen der Charaktere so ein bisschen fühlt. Hört sich das komisch an, wenn ich sage, dass man es fühlt? Naja, jedenfalls, man kann es halt so ein bisschen beobachten und ein bisschen nachvollziehen. An der Stelle lasse ich auch einfach immer diese ganzen edgy Sachen raus, diese ganzen erotischen Andeutungen und sowas, weil das habe ich jetzt im ersten Tagebuch einmal erwähnt und ich glaube, das reicht an der Stelle auch, weil es ist halt permanent vertreten, man hat das immer wieder, diese Szenen, dass irgendwer vollgespritzt wird oder so. Deswegen seht das jetzt einfach als Stilmittel dieses Mangas an. Ich meine, der redet ja auch von sich, dass er ein erotischer Manga ist. Das lasse ich aber jetzt einfach mal ein bisschen in der Erzählung außen vor. Jo, wie gesagt, wir sehen Flashback und in diesem Flashback sehen wir halt, dass Mikan eine Freundin damals hatte. Also sie hat ihre Kräfte damals zu ihrer Einschulung zu der Zeit ungefähr bekommen. Und die Freundin sagt, hey, wir werden für immer beste Freundinnen sein und wir sind unzertrennlich. mir ist es doch egal, ob du jetzt Fähigkeiten hast oder nicht. Und im Endeffekt ist es halt so, dass sie aus Versehen, weil sie die Kräfte nicht so ganz kontrollieren kann, oder zu der Zeit noch nicht konnte, dass sie ihrer Freundin einen Schock gegeben hat und die war halt komplett aufgelöst und hat seit diesem Tag nie wieder mit ihr gesprochen. Und da hat sie gesagt, ey, ich will niemanden verletzen und deswegen ist es besser, dass ich Einzelgänger bin. Und das erklärt halt so ihre ganze Attitüde von wegen, ey, ich schließe mich dem Team nicht an und ich will nicht mit irgendwem zusammenarbeiten. Ich bin so ein Lone Wolf. Gleichzeitig lernen wir aber auch noch was über die Einstufung. Und ich glaube, ich habe im ersten Tagebuch gesagt, dass es bis zum S-Rang geht. Aber das wurde hier, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Ich glaube, momentan das Höchste, was wir kennen, ist ein A-Rang, was eben auch Mikan ist. Und bezüglich dieser Einstufung haben wir eben was Neues gelernt. Und zwar, dass die Einstufung nicht nur aufgrund der Stärke einer Fähigkeit beruht, sondern auch auf dessen Gefährlichkeit. Gefährlichkeit ist kein Wort, oder? Gefahr. Also die Gefahr, sich selbst zu verletzen. Also jede Fähigkeit bringt ein gewisses Risiko mit sich, dass man sich selbst Schaden zufügt. Wie das jetzt im Fall von Minkan zum Beispiel ist, hat sie erklärt, okay, es könnte sein, dass sie im Schlaf, wenn sie irgendwie psychisch labil ist oder so, aus Versehen ihre Kräfte aktiviert. Und dann kann es einfach sein, dass ihr Gliedmaßen abgetrennt werden. Und dass das eben auch einer der Gründe ist, warum sie einen A-Rang hat. Er wird uns auch noch was über Fähigkeiten erklärt, dass sie zwei verschiedene hat. Einmal, wo sie sich halt sehr, sehr schnell mit bewegen kann und einmal, wo sie eben einen Elektrostrahl abschießen kann. Aber wie gesagt, so genau ins Detail wollen wir nicht gehen, weil ihr sollt den ganzen Spaß ja auch noch lesen. Deswegen nur die Rahmenhandlung so ein bisschen und es kommt halt während diesem Kampf auch noch zu Komplikationen, wo sie dann eben wieder Angst hat, Takara zu verletzen, wenn nicht sogar umzubringen, weil sie ein bisschen außer Kontrolle gerät mit ihren Fähigkeiten. Und ja, es scheint, dass Takara das nicht überleben kann, aber es stellt sich halt raus, ey, dein Gel ist nicht Leiter. Das heißt einfach, das kann den elektrischen Strom nicht leiten und du selbst hast das irgendwie auch. Also dein Körper selbst ist auch irgendwie nicht Leiter. Was für den menschlichen Körper sehr ungewöhnlich ist, weil wegen viel Wasser und so ein Kram mit Elektrolyten. Aber egal, wir wollen ja hier nicht wissenschaftlich werden. Jo, das ist im Prinzip die Handlung. Natürlich, wie gesagt, sie haben die Überlässe, dementsprechend muss sie sich anschließen. Und das Ganze endet damit, dass unsere Kommandantin, wie gesagt, wenn man sie so nennen will, sich in einem Raum befindet mit so Bildschirmen und mit Leuten redet. Ältere Männer, wie es aussieht. Und das ist anscheinend so eine Art Rat, der sich Eden nennt. Also der gehört halt wahrscheinlich ist wahrscheinlich Teil der Regierung. Eden, komme ich gleich nochmal zu, wenn ich euch nach diesem Tagebucheintrag ein bisschen was erzähle. Und sie redet gleichzeitig davon, nachdem das Gespräch beendet ist, dass jetzt ihr Little Garden anfängt. Ich weiß, also es hört sich auch so ein bisschen an, als könnte es eine Referenz sein. Aber wie gesagt, da werde ich euch wahrscheinlich gleich was zu erzählen, wenn ich mich darüber informiert habe. Ich bin top vorbereitet. Das ist wirklich ein Tagebuch. So, ich setze mich halt wirklich direkt hier hin und quatsch einfach drauf los. Was einfach so auch das Konzept dieses Lesetagebuchs einfach ist. Und ich hoffe, das gefällt. Aber davon abgesehen. Aber es gibt auch wieder Referenzen zu anderen Sachen. Und zwar gibt es einmal in einem kleinen Nebenbild eine Darth Vader-Anspielung, wo Takara einfach Darth Vader ist. Also man sieht es halt so von hinten und da steht dann halt die dunkle Seite der Macht, bla bla bla, versteht jeder. Und was auch schön war, und ich weiß jetzt nicht, ob ich das einfach nur so definiert habe oder so gesehen habe oder ob das wirklich ist. Jetzt will diese scheiß Seite nicht aufgehen. Genau, also bevor wir diesen Kampf antreten gegen Mikan, stehen sie da so, ja, hier, wir sind in einer verlassenen Fabrik und ja, die freuen sich, super Location und super für einen Showdown. Und unsere Flammenfreundin sagt dann, das bringt meine Flammen zum Lodern. Okay, vielleicht sagt das nicht jedem was, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ich finde, das ist eine Fairytale-Anspielung, eine Fairytale-Referenz, weil da sagt Natsu vor jedem Kampf, wie das hier auch ist, vor einem Kampf, ich kenne es jetzt nur auf Englisch, da sagt er, I'm fired up, was im Prinzip genau das übersetzt ist, also ich brenne schon drauf oder sowas, und ich weiß nicht, ich habe es als Referenz verstanden. Ich fand es schön, wenn es nicht so gemeint war, dann war es ein Zufall und oder einfach ein Übersetzungsding, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist es so, ich fand es schön, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war Band 2 von Rising X Raiden. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Es war halt krass, dass sie, dass er, also Takara, zwischenzeitlich so seine Fähigkeiten verloren hat. Zumindest dachte er das, bis er sie auf einmal doch wieder hatte. Aber ob das jetzt öfters so ist oder ob das jetzt einfach nur so ein Ding war, wo er dachte so, oh, ich bin kein Stranger mehr. Und dann so ein bisschen Mitleid gebadet hat von wegen, ah, ich wollte schon immer Superheld sein und sowas. Keine Ahnung, aber ich bin sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Für euch, wie gesagt, sind es jetzt einfach wieder nur ein paar Minuten, bis das nächste Tagebuch kommt. Ich werde die Tage lesen, wenn ich Zeit finde. Und kann mir nicht vorstellen, dass es mit Band 3 abgeschlossen ist. Ich glaube, dass die Handlung offen bleibt für weitere Bände, die ich aber, glaube ich, noch nicht gesehen habe. Aber egal, ich schweife ab. Es hat Spaß gemacht. Für euch geht es jetzt wahrscheinlich weiter mit Eden und Little Garden, wenn ich da was finde. Zu Eden bestimmt. Und dann mit dem nächsten Tagebuch. Und ich würde sagen, ja, für mich war es das. Danke, liebes Tagebuch. Tschüss. Ich weiß nicht, wie beendet man ein Tagebuch? Ich habe nie Tagebuch geschrieben. Macht man dann so, liebe Grüße, dein Marvin. Lassen wir mal so stehen.
Ich habe mich da mal ein wenig schlau gemacht. Eden ist ja eigentlich ziemlich klar und sollten viele von euch eigentlich auch schon kennen. Der Garten Eden ist der göttliche Garten, in dem die ersten Menschen, also Adam und Eva, lebten und später aus diesem verbannt wurden. Zumindest laut Bibel eben. Little Garden geht in die eigentlich selbe Richtung. Der wird nämlich auch als der Garten der Götter bezeichnet und kommt eigentlich in recht vielen Mythen vor. Wenn du dir jetzt vielleicht denkst, hey, warte mal, Little Garden, das kommt mir so ultra bekannt vor. Dann kennst du das vermutlich aus One Piece, da heißt nämlich eine Insel so. Jedenfalls, viele Mythen. Einer davon ist, damit wir auch den Bogen zu unserer letzten Folge schlagen können, die Geschichte von Gilgamesch. Ich habe ja in der letzten Folge erzählt, dass Gilgamesch immer wieder auf Abenteuer gegangen ist und unter anderem war er eben auch bei einem Garten der Götter, wo es den Ursprung der Flüsse gab und es wird etwas von einer Art Pflanze des Lebens erzählt. Die Büsche sollen wohl auch voller Juwelen gehangen haben und nur so ein komplett verrückter Kram. Was Arya also zu erreichen versucht, ist bestimmt so eine Art idealen Ort zu erschaffen, der sich aber von dem der Regierung differenziert, weswegen auch verschiedene Namen dafür gewählt wurden, die aber natürlich irgendwie in eine ähnliche Richtung gehen. Aber ist natürlich nur reine Spekulation meinerseits. Jedenfalls ist die Geschichte ja noch nicht zu Ende. Wie gesagt, wir haben 3 Bände, ein Lesetagebuch erwartet uns also noch und ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach mal rein.
Hallo liebes Tagebuch, es sind jetzt 2 Tage her, seit dem zweiten Eintrag, also den ihr vor, weiß ich nicht, wie viele Minuten gehört habt. Jedenfalls, ich bin krank, deswegen könnte es sein, dass ich mich komisch anhöre oder komische Geräusche mache. Vielleicht schneide ich es raus, vielleicht nicht. Wahrscheinlich eher schon. Aber ich habe jetzt gerade den 3. Bandende gelesen, weil ich bin nicht in die Uni gegangen, weil ich gesund werden will und im Bett lag. Und dann dachte ich mir, okay, kannst du auch Manga lesen. Und das habe ich gemacht und davon will ich euch jetzt erzählen. Also wir haben ja da aufgehört, wo... das muss ich euch eigentlich nicht sagen. Für euch ist das noch gar nicht so lange her. Aber auf jeden Fall, das Team ist gebildet. Und dieses Team macht sich jetzt halt auf und möchte ein paar Outlaws jagen, weil das ist schließlich deren Aufgabe. Und das machen sie auch. Da haben sie Bullet Girl. War doch Girl, oder? Ich glaube schon. Auf jeden Fall hat sie ein Juwel geklaut und Mikan ist da und scheint das zu regeln. Und auf einmal kommt unser guter Kumpel Takara und möchte sich einmischen, das Ganze führt zu Komplikationen und die bekommen im Prinzip 0 Punkte für diese Mission, weil die einfach nicht als Team zusammenarbeiten können. Aber das ist ja irgendwie immer so, neu formierte Teams arbeiten in der Regel am Anfang nicht so geil zusammen. Ja, und dann haben sie halt von Aria eine kleine Ansprache bekommen, von wegen, ey, arbeitet als Team mal besser zusammen, aber ihr bekommt auch noch ein neues Mitglied. Das hat nämlich der Staat hat das gesagt, beziehungsweise, wie hieß das denn nochmal? Ich will die ganze Zeit Government sagen. Aber es heißt nicht Government. Oh Gott, wie hieß es denn? Regierung, oder? Ja, Regierung. Ja, Regierung. Also es kommt ein neues Teammitglied, das die Regierung vorgeschlagen hat. Und das ist niemand Geringeres als Ruri oder Kure Ruri oder so, wie sie genannt wird. Ist auf jeden Fall ein Superstar, so eine Sängerin und jeder kennt sie halt. Und ja, die schließt sich halt unserem Team an. Die kannte auch Takara schon, findet ihn super nice. Gefühlt hat hier wieder jeder eine Love Interest in Takara gesehen, was ich ein bisschen übertrieben finde, aber so ist es halt in Mangas ganz, ganz oft. Ja, jedenfalls schließt sie sich uns an und sie hat die Fähigkeit, mit ihrer rechten Hand die Zeit zurückzudrehen und Gegenstände oder Organismen oder was auch immer oder Körperteile in den Zustand von 5 Minuten zurückzusetzen. 5 Minuten ist jetzt nicht so viel, das heißt, sie kann keine Wunden heilen, sondern sie kann einfach den Arm zum Beispiel in den Zustand zurückversetzen, in den der halt vor 5 Minuten war. Das macht sie eben mit so einer Tasche, da sieht man das halt das erste Mal, die da kaputt geht. Ja, die spökern halt ein bisschen rum, man lernt den Charakter ein bisschen kennen. Sie ist halt sehr girly-mäßig, also so wirklich girly. Aber Aria stellt ziemlich schnell fest, irgendwas ist mit der so nicht so ganz knusper. Und es stellt sich halt heraus, dass sie eine Spionin der Regierung ist. Und was oder wen sie genau beschattet, weiß man nicht. Also sie hängt ziemlich viel an Takara rum, sagt aber, dass sie wegen Aria da wäre. Sie traut dem Ganzen aber nicht so und es ist ein bisschen mysteriös, man weiß es nicht so genau. Es stellt sich aber heraus, dass sie nicht wirklich für die Regierung direkt arbeitet, sondern für einen sogenannten Hüter der Gerechtigkeit. Wer das ist im Prinzip jemand, den sehen wir auch schon ganz kurz, nachdem dieses Rocket Girl oder ne Bullet Girl gefangen wurde, kommen eine Nacht später zwei andere Outlaws an die Stelle, wo sie verhaftet wurde. Ja, da werden sie halt konfrontiert mit diesem Hüter der Gerechtigkeit. Wer das ist, das weiß man halt wirklich nicht. Der hat eine sehr starke Fähigkeit auf jeden Fall. Das ist so eine Art Pfeil, die er schießen kann, der sehr, sehr hell ist und dann explodiert. Also so hat er halt diesen Outlaw mit der Ability Rock the Rock, wo er sich so mit Stein panzert und dann, naja, eine Panzerung hat, mit einem Schlag tatsächlich erledigt hat und der andere hat sich dann einfach auch ergeben. Und das ist eigentlich ganz geil mit diesem Hüter, weil man das nicht so genau weiß und der scheint sich nicht an die Regeln der Regierung zu halten, arbeitet aber mit denen zusammen. Also das heißt, die verfolgen dieselben Ziele. Das ist ganz nett. Aber mehr erfährt man tatsächlich noch nicht momentan. Wir sehen außerdem ein Mädchen, das gefesselt ist in einem Raum. Da bekommt Aria nämlich die Nachricht, ey, hier, du hast von Eden eine Nachricht. Und da sieht man halt dieses Mädchen, was da gefesselt ist, die aufgrund ihrer Ability da gefangen gehalten wird, weil die eben so gefährlich sein soll. Soll aber nur ein A-Rang sein. Ach ja, bezüglich der Ränge. Ich glaube, ich habe im letzten Tagebuch gesagt, dass es wahrscheinlich doch keinen S-Rang gibt, aber es gibt doch einen S-Rang. Habe ich hier gelesen. Deswegen sorry für die Fehlinformation von vor 10 Minuten oder so, was weiß ich. Ja, jedenfalls, unsere Ruri sieht das auch, denn sie hackt sich einfach mal in den Computer rein und schickt das dann diesem Hüter. Habe ich was Wichtiges vergessen? Es geht halt relativ viel um diesen Teamzusammenhalt in diesem Band. Auch dieser Schulstranger, der da aufpassen soll, der bekommt halt auch wieder seinen Sidekick-Auftritt, aber das war's dann halt auch. Das hat für einen Lacher gereicht, aber wie gesagt, sie ist halt wirklich nur ein Sidekick so. Das wirklich Spannende an diesem Band war halt wirklich diese Konfrontation mit Aria und Ruri.
dass sie da dieses Gespräch geführt haben und der Hüter, und da scheint sie so ein bisschen sich verguckt zu haben, diese Ruri in den Hüter. Das ist ganz nice. Der Band endet damit, dass wir wieder Outlaws jagen, die schon einige offizielle Stranger umgelegt haben, nicht getötet, aber besiegt. Und unsere Truppe stellt sich denen eben, aber hier sehen wir halt das erste Mal, dass sich jetzt diese Rebirth Day, genau. War doch richtig. Genau, Rebirth Day, man merkt halt so mit diesem Hüter der Gerechtigkeit, Rebirth Day eben, das sind alles so ein paar kirchliche Anspielungen. Rebirth Day erinnert mich halt so an dieses Tag der Vergeltung, jüngstes Gericht, sowas. Aber jedenfalls haben wir da auch wieder drei Stranger, wie gesagt, die organisieren sich das erste Mal im Team. Da haben wir Fun, die den Wind kontrollieren kann, wo Takara halt super eifersüchtig wird, weil das immer die Ability war, die er gerne gehabt hätte. Und wir haben den Löwenkönig, also den goldenen Löwenkönig, der ist aber nur ein E-Rang-Stranger, der kann nur leuchten, wenn er schreit. So super wacko also. Nicht Fun, Fun, sorry. Fun heißt die Windfrau. Ja, und dann gibt's noch eine dritte Frau, wo wir aber noch nicht genau wissen, was die kann. Die hat halt eine Peitsche, aber das war's halt. Ja, und so kämpfen die dann halt gegen die. Die haben versucht, sich aufzuteilen. Am Ende waren sie aber doch alle bei Takara und die stoßen nach und nach hinzu. Und der Kampf endet tatsächlich in diesem Band noch nicht. Wir sind mittendrin. Und Ruri kommt gerade ins Geschehen, als wir den Band beendet haben. Anspielungen habe ich auch eine gefunden. Also, ich habe halt nur eine bemerkt. Vielleicht war auch noch eine drin, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es eine schöne Stelle, bevor es zu diesem Kampf kam, den ich gerade meinte, waren die halt alle zu Hause und Takara war eine Serie am gucken und er schlägt so Galaxy Punch. Und dann werden sie halt notfallmäßig zusammengetrommelt und Takara kommt zu spät und Mikan sagt dann, ja, du hast bestimmt wieder so eine idiotische Heldensendung geguckt, und er so, also ich guck doch nicht One Punch Ranger. Und das finde ich ziemlich geil, One Punch Ranger als Anspielung auf One Punch Man, was im Moment recht aktuell ist, solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken, wenn ihr sowas mögt. Das geht so ein bisschen in die Richtung von Dragon Ball, aber ist auch egal. Wir möchten jetzt nicht über One Punch Man reden. Auf jeden Fall nette Anspielung an die recht aktuelle Serie. Beziehungsweise damals müsste es halt, es ist ja schon ein bisschen älter, war vielleicht sogar der Webcomic noch damals, worauf es angespielt wurde. Ich habe es jetzt halt als Serie das erste Mal erfahren. Aber egal. Und es war der letzte Band. Tatsächlich nicht abgeschlossen. Ich war mir am Anfang unsicher, ob es abgeschlossen sein wird oder nicht. Ist es nicht. Es gibt aber leider auch keinen weiteren Band bei Panini. Was sehr schade ist, weil ich jetzt im Ungewissen bleibe, wie das hier endet. Naja. Aber, liebes Tagebuch, oder lieber Hörer, Blase, vergessen wir das. Aufhören, wie das letzte Mal, ich habe keine Ahnung, wie man so ein Tagebuch beendet. Danke, liebes Tagebuch, dass du mir zugehört hast. Die liebsten Grüße, dein Marvin. Wobei ich jetzt wahrscheinlich eh im richtigen Podcast noch was erzähle. Deswegen, ihr werdet mich nicht los. Viel Spaß. Was ich toll an diesem Manga finde, sind diese ganzen Anspielungen und Metakommentare. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin auch Fan von Superhelden-Geschichten, wenn man das hier so nennen will, weil, naja, Takara ist nicht wirklich so viel Held, wie er eigentlich gerne wäre. Und dennoch bedient sich der Manga sehr vielen gängigen Motiven und Situationen, wie man das eben aus vielen anderen Sachen schon kennt. Und ob man diesen edgy Part mag, das sei auch jedem selbst überlassen. Am Ende des Tages ist Rising X Raiden aber ein Manga, der mich über alle drei Bände hinweg gut unterhalten hat. Soweit ich das gesehen habe, wurde bis dato aber auch noch kein weiterer Teil veröffentlicht in Deutschland, weswegen so dieser Cliffhanger, von dem ich am Ende erzählt habe, fürs Erste bleibt. Das war's auch schon wieder von der heutigen Folge echt jetzt. An der Stelle nochmal ein Danke an den Panini Verlag, die uns diesen ganzen Spaß hier ermöglicht haben. Mich würde natürlich interessieren, wie hat euch diese etwas andere Folge echt jetzt gefallen? Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen, via Mail oder Twitter, ganz egal.
Ein Danke geht natürlich auch an euch fürs Zuhören. Es war mir ein inneres Blumepflücken. Hoffe, ihr hattet Spaß und würde sagen, wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, echt jetzt.